Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die Rolle der christlichen Kirchen in den Staaten, die bis 1990 im Einflussbereich der Sowjetunion standen, ist komplex. Einerseits versuchten die kommunistischen Machthaber, den Einfluss der Kirchen zu marginalisieren, wenn auch nicht überall in gleichem Maße. Andererseits haben die Kirchen eine nicht unbedeutende Rolle gespielt beim Übergang von Diktatur zu Demokratie. Ebenfalls nicht überall in gleichem Maße. Wir schauen in dieser Sendung heute auf Tschechien, auf das Verhältnis von Politik und katholischer Kirche im Land heute. Und zwar mit den Augen von Tomáš Halik, Theologe, Religionsphilosoph und einer der führenden Intellektuellen des Landes. Außerdem schauen wir heute auf eine Tradition, die Jahrtausende alt ist, heute aber eher für Befremden sorgt, dass Menschen sich mit ihren Tieren bestatten lassen. Heute spielt die katholische Kirche in vielen Staaten Osteuropas wieder eine wichtige Rolle im politischen Diskurs der jeweiligen Gesellschaft. Was sich dabei vielerorts beobachten lässt, ist das, dass sich führende Köpfe der katholischen Kirche mit der Politik und der Rhetorik populistischer Regierungen gemein machen. In Polen, in Ungarn und auch in Tschechien. Tomáš Halik ist nicht nur einer der bedeutendsten Intellektuellen Tschechiens, er ist auch katholischer Theologe und Priester. Und er ist einer der größten Kritiker dieser mal mehr, mal weniger stillen Liaison zwischen Kirche und Populismus in seiner Heimat. Und seine Analyse der Lage der Gegenwart zeigt, dass das Erbe der Sowjetzeit auch in der Gegenwart wirksam bleibt, wenn auch nicht immer offensichtlich. Kilian Kirchgessner hat Tomáš Halik in Prag getroffen.
Seinen Beobachtungsposten hat Tomáš Halik mitten in der Prager Altstadt, mittendrin im Touristentrubel und nur ein paar Schritte entfernt von der Moldau. Hier öffnet er die Tür zu seiner Wohnung mit ihren Buchregalen bis zur Decke und all den Bildern und Grafiken an der Wand. Diese Wohnung ist ein intellektueller Zufluchtsort. Und es ist eine Ironie an dieser Geschichte, dass Tomáš Halik von hier aus seinen großen Gegenpol ständig im Blick hat. Er braucht nur einen Schritt aus der Tür zu treten, dann geht sein Blick weit hin bis zur Prager Burg. Dort oben sitzt der tschechische Präsident und gleich daneben im erzbischöflichen Palais der Kardinal Dominik Duka. Hier unten in seinem Denkerzimmer zieht Tomáš Halik die Augenbrauen zusammen.
Da drüben wird versucht, eine konservative Allianz aufzubauen. Eine Allianz der osteuropäischen Episkopate, die sich gegen die Reformen von Papst Franziskus wendet und populistische Politiker unterstützt.
Einen der Drahtzieher dieser Allianz sieht Tomáš Halik im Prager Erzbischof Dominik Duka. Die Gegnerschaft dieser beiden Männer, Halik und Duka, spiegelt sich in der ganzen katholischen Kirche in Tschechien. Zwei Lager mit zwei charismatischen Anführern. Auf der einen Seite Dominik Duka, Erzbischof, ein Mann, der sich gern volkstümlich gibt, der gut kann mit der weltlichen Macht und so allerlei Konflikte beigelegt hat, die seit der politischen Wende zwischen Staat und Kirche schwelten. Und auf der anderen Seite Tomáš Halik, Soziologieprofessor an der Karls-Universität in Prag, Priester und katholischer Theologe, einst Mitglied der verfolgten Untergrundkirche. Heute gilt er in Tschechien als Vorkämpfer des intellektuellen Flügels der Katholiken. Wenn Dominik Duka gegen die Aufnahme von Flüchtlingen Position bezieht, wenn er der populistischen Regierung in Prag das Wort redet, dann meldet sich Tomáš Halik mit großer Wahrscheinlichkeit kurz darauf mit einer Gegenrede.
Es gibt bestimmte Situationen, in denen die Kirche eine prophetisch-kritische Haltung einnehmen, sich gegen die Meinung der Regierung und der Mehrheit stellen und sich vom Evangelium leiten lassen muss. Mein Gewissen sagt mir, ich muss mich trotz der anderslautenden öffentlichen Meinung positionieren. Ich gerate so natürlich in gewisser Weise in Opposition zu einigen kirchlichen Autoritäten. Aber viele Christen danken mir und sagen, es ist sehr gut, dass zumindest einer in unserer Kirche die Position von Papst Franziskus unterstützt.
Woher aber kommt es, dieses gespaltene Verhältnis vieler mittelosteuropäischer Christen zum Papst und seinem Reformkurs? Tomáš Halík stützt sein Gesicht in die Hände und schließt die Augen. Ein paar Sekunden denkt er konzentriert nach. Dann schaut er auf und holt aus zu einer Antwort, die bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil zurückführt.
Der Zweite Vatikanische Konzil vlastně v té středovýchodní Evropě pod komunistickou vládou.
Das Konzil wurde in Mittel- und Osteuropa unter den kommunistischen Regierungen nur sehr oberflächlich rezipiert. Die meisten Priester und natürlich auch Laien hatten keine Möglichkeit, jene Quellen zu studieren, die den intellektuellen Kontext des Konzils ausmachen. Die Reformen wirkten sehr oberflächlich hier, wie formale Anordnungen von oben. Wir drehen jetzt den Altar in Richtung des Volkes, wir führen die Nationalsprache ein. Aber der Sinn des Konzils wurde nicht verstanden.
Das, was derzeit in den katholischen Kirchen Mitteleuropas passiere, sei letztlich eine Folge des Unverständnisses dessen, was das Zweite Vatikanische Konzil mit der Öffnung zur Welt wollte, so Tomáš Halík.
Nun radikalisiert Papst Franziskus einige Reformen des Konzils. Dagegen bildet sich eine Opposition. In einigen Ländern verbindet sich diese Opposition gegen den Papst mit einer Zustimmung zu den populistischen Regierungen. Das ist sehr offenkundig in Polen, in Ungarn, und solche Versuche gab es auch in der Slowakei, wo allerdings die Unterstützung der Kirche für einen Kandidaten nicht aufging. Denn der war, auch wenn er sich jetzt als konservativer Katholik zu stilisieren versuchte, früher schlicht und ergreifend Kommunist.
Die Partnerschaft von Kirche und Staat führe dazu, dass die Kirche mittelfristig an Einfluss verliere. Er verweist auf Zahlen aus Polen, dem traditionell katholischen Land. Dort, sagte der Erzbischof von Krakau unlängst, Homosexuelle heute seien vergleichbar mit dem kommunistischen Terror vor dem Jahr 1989. Solche absurden Äußerungen, sagt Halík, trieben die jungen Leute massenhaft aus der Kirche. Selbst in Polen sei die Religion nur noch 16% der jungen Leute wichtig. Und in Tschechien, da bahne sich auch eine Allianz von Thron und Altar an, von kirchlicher und weltlicher Macht, fürchtet Tomáš Halík. Ein Beleg ist für ihn die Trauerfeier für den Schlagersänger Karel Gott in der St. Veits-Kathedrale vor einigen Wochen. Vereint saßen da der Erzbischof, der Staatspräsident und der Regierungschef in der ersten Reihe. Etliche prominente Sänger traten auf, das Fernsehen übertrug live. Und Tomáš Halík, der das Spektakel kritisierte, bekam viele gehässige Mails.
Ja, das haben wir mal.
Ich habe überhaupt nichts gegen Karel Gott. Aber worauf ich reagiert habe, war die Idee, diesem populären Sänger ein Staatsbegräbnis auszurichten. Staatstrauer in der Kathedrale wie für einen König. Ich finde, aus der Kathedrale sollte kein Saal werden, in dem um beliebte Sänger getrauert wird. Durch einen komischen Zufall, ich würde sogar sagen durch Gottes Fügung, wurden in einer Woche zwei Menschen in die Ewigkeit abberufen. Vlasta Chamostová, eine Schauspielerin, eine Dissidentin, die lange nicht auftreten durfte. Sie war eine Art Gewissen der Nation, hat viel mit dem späteren Präsidenten Václav Havel zusammengearbeitet. Und dann eben Karel Gott. Als würden der Nation zwei Spiegel vorgehalten. Die Mehrheit hat sich, was ich durchaus verstehen kann, eher mit jenem Star identifiziert, der in kommunistischer Zeit Kompromisse gemacht hat, als mit jener, die eine mutige Dissidentin war.
Die Kirche aber dürfe sich nicht vor den Karren von populistischen Politikern spannen lassen, die mit einem Staatsbegräbnis Punkte bei den Wählern sammeln wollten. Aber hat die katholische Kirche überhaupt eine andere Chance als die enge Zusammenarbeit in einem Land, in dem sich überhaupt nur gut 10% der Bevölkerung zu ihr bekennen? Tomáš Halík widerspricht. Es gäbe einen großen Anteil von Suchenden und die fänden in der derzeitigen Kirche, die immer noch stark von der Volksfrömmigkeit geprägt sei, viel zu wenige Orientierungspunkte.
Ich schaue mit großem Interesse und viel Sympathie auf die Entwicklung der katholischen Kirche in Deutschland, auf den synodalen Prozess, bei dem sich Laien und Priester treffen und eine Vision für die Zukunft der Kirche diskutieren. Ich bin überzeugt, ein solcher Prozess sollte auch bei uns stattfinden. Und wenn die Bischöfe nicht zu Initiatoren eines solchen Prozesses werden, so gibt es noch andere Strukturen, die ihn einleiten könnten, etwa die Christliche Akademie, an deren Spitze ich stehe und die ihre Zentren in allen größeren Städten des Landes hat. Wir versuchen, diejenigen einzuladen, die am Rand der Kirche stehen, aber mit dem Geist des Evangeliums sympathisieren. Diese Struktur könnte Träger von so etwas wie einem synodalen Prozess werden.
Und dann, zum Schluss, kommt Tomáš Halík noch einmal auf die Politik zu sprechen. Er deutet auf ein Foto, das ihn mit Václav Havel zeigt. Im Flur, gleich neben der Eingangstür, hängt es. Derzeit werde er ständig zu Diskussionen anlässlich des 30. Jahrestags der Samtenen Revolution eingeladen, die in der damaligen Tschechoslowakei der kommunistischen Herrschaft ein Ende machte. Alle wollten eine Bilanz ziehen, aber die, sagt Tomáš Halík, gebe es nicht ohne einen Blick in die Zukunft.
Nástup populismu, to je velmi nebezpečná infekční nemoc současné společnosti.
Das Aufkommen des Populismus ist eine gefährliche, ansteckende Krankheit. Es ist nötig, dass es Institutionen gibt, die wie ein Immunsystem wirken. Universitäten, eine freie Presse und die Kirche können dieses Immunsystem sein. Sie sollten eine Allianz bilden gegen diese politisch-ideologischen Infektionen in der Gesellschaft.
Eine Allianz vytvářet, jakýsi imunitní systém vůči těmhletěm politicko-ideologickým infekcím ve společnosti.
Ein Gespräch mit Tomáš Halík, Religionsphilosoph, Soziologe, katholischer Theologe, Priester und einer der wichtigsten Intellektuellen Tschechiens. Kilian Kirchesner hat ihn getroffen. Der Konflikt um die Stellung der Religion in der indischen Gesellschaft steht nicht nur am Anfang der Indischen Republik und der Teilung des Kontinents in Indien und Pakistan. Der Konflikt beschäftigt das Land bis heute, weil er bis heute nicht wirklich gelöst wurde. Und immer wieder wird versucht, Streitfragen vor weltlichen Gerichten auszutragen, die eigentlich Religion, Religionsfreiheit, religiöse Praktiken betreffen. Vor wenigen Wochen erst hat die Entscheidung in der Tempelkontroverse von Ayodhya für Aufsehen gesorgt. Jetzt steht eine weitere Gerichtsentscheidung bevor, die eigentlich schon geklärt war durch weltliche Gerichte. Diesmal geht es um den Sabarimala-Tempel im südwestlichen Bundesstaat Kerala. Und in gewisser Weise ist es jetzt ein Hindu-Gott, der da klagt vor dem obersten Gerichtshof. Silke Dietrich erklärt die Hintergründe.
Der oberste Gerichtshof muss hier bald entscheiden, ob Frauen, die im gebärfähigen Alter sind, Zugang zu einem Tempel im Süden von Indien bekommen oder nicht. In der indischen Verfassung sind Männer und Frauen gleichberechtigt, egal ob sie menstruieren oder nicht. Und genau deswegen hatten die obersten Richter im letzten Jahr auch geurteilt, dass alle Frauen Zugang zu diesem Tempel haben müssen. Alles andere sei ganz klar Geschlechterdiskriminierung. Das war ein phänomenaler Sieg für die Feministinnen, die diese Klage gewonnen hatten. Gefeiert hatte auch die ehemalige Familienministerin Maneka Gandhi.
It's a good judgment because it opens up.
Das ist ein gutes Urteil, sagt sie, denn es öffnet den Hinduismus für alle, denn der Hinduismus ist nicht das Eigentum einer Kaste oder eines Geschlechts. Aber dann hatte das Urteil fatale Auswirkungen. Tagelang haben Gläubige in der Nähe des Tempels randaliert, Schulen und Geschäfte mussten schließen und die ersten beiden Frauen, jeweils unter 50, die den Tempel dann betreten wollten, konnten nur mit Polizeischutz dorthin. Es war das Top-Thema in allen Medien hier.
Gender right to pray versus the fury of the Ayyappa devotee army.
Die Proteste sind jetzt vorbei, aber dafür klagen nun Gläubige vor dem obersten Gericht stellvertretend für den Gott Ayyappa, für den dieser Tempel errichtet wurde. Das geht in Indien tatsächlich. Man kann sich selbst zum Freund eines Gottes ernennen und vor einem weltlichen Gericht klagen. Der Grund der Klage, der junge Gott Ayyappa. Hindus argumentieren, dass Frauen, die ihre Menstruation haben, unrein seien und somit den jugendlichen Gott im Tempel besudeln würden. Indien wird seit 5 Jahren von Hindu-Nationalisten regiert und fundamentalistische Hindus haben hier Auftrieb. Der Konflikt um den südindischen Tempel ist deshalb auch ein Indiz der Identitätspolitik, mit der die Regierungspartei hier richtig Stimmung macht. Und das oberste Gericht in Indien muss das ausbaden und ein höchst politisches Urteil fällen. Was wiegt mehr? Gleichberechtigung oder religiöser Frieden?
Dürfen Frauen einen Hindu-Tempel betreten? Ein Konflikt, der in Indien das oberste Gericht des Landes beschäftigt. Silke Dietrich war das mit Hintergründen. Kommen Tiere eigentlich in den Himmel? Viele Kinder stellen sich irgendwann mal diese Frage, ob die Jenseitsvorstellungen, die man sich als Mensch so macht, ob die auch für Tiere gelten und ob der Weg ins Jenseits auch geebnet wird mit rituellen Begräbnisformen. Dass man Tiere rituell bestattet, hat Tradition. Eine Tradition, die im Prinzip so lange zurückreicht, wie der Mensch Beziehungen zu Tieren aufbaut, also viele tausend Jahre. Und trotzdem fremdeln viele Menschen heutzutage damit, dass Tiere auf Friedhöfen zusammen mit ihren Haltern bestattet werden, weil damit auch grundsätzliche Fragen berührt werden. Hat ein Tier eine Seele? Hat ein Tier einen freien Willen? Und eben auch, kommen Tiere in den Himmel? Christian Röther hat einen Friedhof besucht, der Mensch und Tier Platz bietet.
Ja, das ist dieses winzige Grabfeld für Mensch und Tier.
Der städtische Friedhof in Görlitz, ganz im Osten von Sachsen. Evelyn Mühle leitet ihn seit über 30 Jahren. Sie bleibt auf einer Wiese stehen. Dieser Friedhof wirkt eher wie ein Park. Grabsteine sind kaum zu sehen. Nur zwei kleine Urnengräber unter einer großen Birke.
Dieser kleine Ort hier ist auch ein Stück weg von anderen Bestattungen, sodass es also auch jetzt nicht zu Konflikten kommen kann mit den Leuten, die vielleicht mal vom Hund gebissen wurden. Also es ist eine deutliche Trennung, es liegt hier so ein bisschen abseits.
Evelyn Mühle und der Görlitzer Friedhof bieten gemeinsame Bestattungen an, von Menschen und ihren Tieren. Das ist bislang nur auf sehr wenigen Friedhöfen in Deutschland offiziell möglich. Man kann sie an einer Hand abzählen.
Wir haben den Platz, wir haben hier nicht viel investiert, es hat nicht wehgetan und ein paar Leute gibt es doch, die das interessiert.
Seit 2 Jahren können Tierfreunde hier Grabstellen erwerben. 2 Frauen sind bisher bestattet worden, Tiere noch nicht. Die Katzen der beiden Frauen leben noch und werden dann später beigesetzt. Ebenfalls als Asche in Urnen, wie ihre Halterinnen. Denn nur so, eingeäschert, sind Tierbestattungen auf Menschenfriedhöfen legal, erklärt Evelyn Mühle. Ansonsten ist alles erlaubt, vom Hamster bis zum Pferd. Offiziell haben die Tiere dann den Status einer Grabbeigabe.
So eine Grabbeigabe kann eben die Tierurne sein. Es könnte theoretisch auch ein Buch sein oder irgendwas anderes, was demjenigen lieb und teuer war.
Dem städtischen Friedhof Görlitz ist es wichtig, weiterhin einen Unterschied zu machen zwischen Mensch und Tier. Für Tiere soll es keine offiziellen Trauerfeiern geben und auch keine Prozessionen über den Friedhof.
Sowas zelebrieren wir beim Tier nicht. Wenn bei einer Familie das Tier so eine große Bedeutung hat wie vielleicht ein Mensch, gibt's ja durchaus, dann ist das Sache der Familie, aber wir zelebrieren das nicht.
Menschen und Tiere in gemeinsamen Gräbern. Das klingt neu, das gibt es aber schon sehr lange. Schon vor rund 10.000 Jahren, als Wildkatzen und Wölfe zu Hauskatzen und Hunden wurden, schon aus dieser Zeit gibt es gemeinsame Gräber von Menschen und ihren vierbeinigen Gefährten. Jetzt ist das mancherorts also wieder möglich, wird aber oft kontrovers diskutiert. Auch Evelyn Mühle hat viele Einwände gehört.
Das darf man nicht, weil es völlig gegen die Würde und die Pietät und alles Mögliche ist.
Auch in den Kirchen und der Theologie gibt es ganz unterschiedliche Positionen zu gemeinsamen Mensch-Tier-Bestattungen. Die katholische Theologin Julia Engsing ist klar dafür.
Auch auf kirchlichen Friedhöfen, ja. Denn die Aufgabe der Seelsorge besteht darin, den Sehnsüchten der Menschen auf die Spur zu kommen und zu verstehen, was den Menschen wirklich wichtig ist. Und wenn diese Menschen davon überzeugt sind, dass die Gemeinschaft, die sie mit den Tieren gepflegt haben im Leben und die Beziehung sie ganz stark im positiven Sinne geprägt hat, dann bin ich der Auffassung, dass Kirche nicht das Recht hat, hier zu sagen, dass diese Beziehung zu den Tieren so andersartig ist als eine Beziehung, die Menschen untereinander haben können, dass es nicht möglich sein soll, Tiere und Mensch zusammen zu bestatten.
Julia Engsing ist Professorin an der Technischen Universität Dresden und sie hat selbst eine Hündin. Wie Friedhöfe in Deutschland bislang Mensch-Tier-Bestattungen umsetzen, das geht der Theologin nicht weit genug. Denn die Tiere werden eben nicht gleichberechtigt bestattet, sondern nur als Grabbeigaben.
Meiner Meinung nach wird da der Würde der Kreatur nicht in vollem Sinne Rechnung getragen. Denn Gott wurde Fleisch und nicht allein Mensch und die Kreatur an für sich. Jede Kreatur, jedes Geschöpf hat eine Würde. Und diese Würde kann nicht einfach verdinglicht werden wie andere Grabbeigaben.
Ein Hund sei eben mehr als ein Buch. Auch, dass die Tiere verbrannt werden müssen, findet Julia Engsing falsch.
Die ursprüngliche Form der Bestattung ist eben nicht die Verbrennung, sondern die Bestattung des Leichnams, so wie er verstorben ist. Und das würde ich dem Tier dann genauso zugestehen wollen.
Auch Rituale und christliche Symbole auf einem Tiergrab. Für die katholische Theologin kein theologisches Problem.
Ein Kreuz auf einem Grabstein oder auch ein Bibelspruch oder wie auch immer drücken die Hoffnung aus, dass der Mensch bei Gott aufgehoben ist. Ich finde, das kann man sehr gut auch für Tiere übertragen. Und insofern können wir durchaus das Tier in der Hoffnung begraben, dass es in das Reich Gottes aufgenommen wird und dort zu seiner persönlichen Vollendung gelangt.
Julia Engsing setzt sich also ein für eine weitgehende Gleichberechtigung von Mensch und Tier. Aus den Kirchen in Deutschland waren in den vergangenen Jahren aber auch ganz andere Stimmen zu hören zu dieser Art der Bestattung. Von zögerlichem Kopfnicken bis hin zu vehementer Ablehnung. Das Argument lautet, Tiere haben keine Seele, Tiere können sich nicht zu Gott bekennen und Tiere gehören deswegen auch nicht auf den Menschenfriedhof.
Aus meiner Sicht ist es etwas vermessen zu behaupten, dass Tiere keine Seele hätten. Woher wissen wir das? Es ist eine spekulative Aussage, dass Tiere sich nicht persönlich zu Gott bekennen können. Sie tun es auf jeden Fall nicht in der Art und Weise, wie wir es tun. Ob das die einzig mögliche Art und Weise und die einzig richtige Art und Weise ist, auch hier würde ich für etwas mehr Zurückhaltung plädieren.
Außerdem warnen Kirchen davor, dass die Würde der Menschen durch die gemeinsame Bestattung mit Tieren gefährdet werden könnte.
Ich denke nicht, dass die Würde des Menschen in irgendeiner Weise tangiert ist, wenn Tiere, tote Tiere bei den Menschen liegen. Die meisten Menschen essen tote Tiere, haben diese toten Tiere dann in sich und haben überhaupt gar keine Scheu, das Kilo Hackfleisch für 99 Cent zu kaufen und zu verzehren. Aber wenn das tote Tier neben ihnen liegen soll, soll das die Würde des Menschen gefährden? Das Argument kann ich nicht nachvollziehen.
Und außerdem, sagt Julia Engsing, wimmelt es auf Friedhöfen ohnehin schon von Tieren, Lebenden und Toten. Ob der Mensch nun noch welche dazu bestattet oder nicht.
Also das ganze Konzept Friedhof funktioniert, weil es dort Kleinsttiere und Kleinstlebewesen gibt in Form von Insekten und Vögel und Mäusen und Wühlmäusen und Maulwürfen und Ratten und kleine Tiere, die dafür sorgen, dass der Mensch wieder dahin zurückgeführt wird, wo er herkommt, nämlich aus der Erde. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir Menschen so bestatten können, wie wir es tun.
Zu all diesen Tieren kommen auf dem städtischen Friedhof in Görlitz also bald noch zwei Katzen und vielleicht auch noch mehr Haustiere. Möglich gemacht hat das die Friedhofsleiterin Evelyn Mühle. Doch sie selbst will nicht mit Tieren begraben werden, wenn es einst soweit ist.
Tier ist Tier, Mensch ist Mensch. Ich könnte es mir für mich nicht vorstellen, aber ich akzeptiere es, dass es solche Konstellationen gibt, wo das Tier so wichtig ist, ne?
Wenn Menschen sich gemeinsam mit ihrem Tier bestatten lassen wollen. Das war ein Friedhofsbesuch von Christian Röther. Und Das war Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier folgen wie immer die Nachrichten. Und dann wie jeden Dienstag unser Magazin Sprechstunde mit aktuellen Informationen aus der Medizin. Heute unter anderem zum Thema Knochenbrüche. An der Sendung können Sie sich auch mit Ihren Fragen und Anmerkungen beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.